Stell dich doch mal den Hörerinnen und Hörern vor.
Sehr gerne. Mein Name ist Maximilian Philipp Peter. Ich bin 28 Jahre alt und wohne in Niederweimar. Ich arbeite als Einzelhandelskaufmann in einem Edeka und wohne in Niederweimar seit 2019. Seit 1995 wohne ich im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Geboren wurde ich 1992 in Gießen.
Wann hast du dich denn entschieden, Politiker zu werden?
Das kann ich gar nicht so konkret sagen. Also ich war, als ich an der Realschule war, ich habe einen Realschulabschluss an der Richtsbergschule gemacht, da hatten wir eine Gruppe, die hieß von der Schule aus Schule gegen Rassismus, Schule für Courage. Und da hatte ich mich halt eingesetzt. Ich hatte nie in meiner Jugend irgendwie, oder es gab für mich nie einen Moment, dass ich irgendwie mit rechten Gedankengut sympathisieren konnte. Zum einen war das in meinem Elternhaus nicht der Fall und zum anderen hatte ich auch schon früh einen Kumpel in der Schule gehabt, dessen Eltern aus dem Iran geflohen sind und die, ja, mit dem ich halt sehr eng war und auch da sogar immer als, ich weiß nicht wie alt ich war, 13- oder 14-Jähriger eine Hochzeit besuchen durfte, so eine persische Hochzeit, weil die ganzen Leute, die ja in ganz Europa war, die Familie halt verstreut zusammengekommen ist und das ist mir halt immer im Gedächtnis geblieben. Dementsprechend hatte ich da auch schon eine ganz klare Position für eben gegen eben Rassismus und hatte auch in meiner Schulzeit selber Mobbing-Erfahrungen gemacht und das möchte ich natürlich jetzt nicht vergleichen mit den Rassismus-Erfahrungen, die Menschen machen, aber es war zumindest so, ich konnte schon nachvollziehen, wie es ist, eben ausgegrenzt zu werden, weil man halt so ist, wie man ist, sagen wir es mal so. Und ich glaube, das war so ein Kernsatz, weshalb ich mich für linke Politik, die ja diese Sachen sehr in den Mittelpunkt stellt und auch diesen sozialen, gemeinschaftlichen Aspekt mich da interessiert habe. Und dann, wie ich das gesagt habe, war ich halt auch sehr dann relativ früh auch in antifaschistischen Gruppen aktiv, immer mit dem Fokus auf Gewaltlosigkeit und eben auch durchaus auch mal zivilen Ungehorsam, also dass man auch mal eine Demo von Neonazis blockiert, aber eben nicht mit dem Einsatz von Gewalt, den ich prinzipiell ablehne als Mittel der politischen Auseinandersetzung. Und da war die Linke immer ein klarer Partner sozusagen für antifaschistisches Engagement. Und ja, also nachdem ich bin halt sozusagen, was die Politik angeht, durchaus, ich habe mir halt immer mehr zugetraut, es hat mir halt sehr viel Spaß gemacht, in der Partei zu arbeiten und ich habe mir halt auch immer mehr zugetraut und bin auch an diesen Aufgaben gewachsen und habe da auch Zuspruch bekommen, weshalb ich auch dann, es ist für mich auf jeden Fall eine sehr große Ehre, den Kreisverband Marburg-Biedenkopf in einer so wichtigen, auch für uns als Linke wichtigen Wahl repräsentieren zu dürfen.
Warum trittst du jetzt als Direktkandidat für die Linken an?
Ja, also ich habe mich entschieden, für die Linke zu kandidieren, weil für den Landkreis Marburg-Biedenkopf, weil die Probleme, die wir auf Bundesebene haben, auch sehr stark, sehr prävalent in unserem Landkreis sind. Wir haben auch hier in Marburg eine krasse Schere zwischen Arm und Reich. Wir haben hier sehr viele Menschen, die unter dem Sozialabbau, der ja mit der Agenda 2010 mit Hartz IV angefangen hat, die hier zu leiden haben, werden wir dann aber, wenn man sich hier das Bahnhofsviertel anguckt, diese großen Bauten der DVAG haben. Das zeigt auch, dass hier die Schere zwischen Arm und Reich sehr krass ist. Und was natürlich auch ein Faktor ist, weil es ja auch ein Bundesthema ist, ist halt alles, was um den Bau der A49 und die Situation im Dannenröder Forst, die Sachen, die da halt passiert sind, wo ein gesunder Mischwald ein Autobahnprojekt weichen muss, ein Planungsdinosaurier, wo halt auch die versprochenen Aufforstungsmaßnahmen, die greifen erst in Jahrzehnten, wenn überhaupt, wenn nicht Extremwettersituationen wie Überschwemmungen oder Dürren dem nicht einen Strich durch die Rechnung machen. Das ist nur einer von vielen Problematiken. Und das ist auch sowas, wir als Linke wollen nicht, dass ein gesunder Mischwald, so einen gesunden Mischwald zerstört. Und als Linke sind wir auch ganz klar dafür, dass wir in der Frage der Mobilität, die ein elementarer Teil der sozialökologischen Wende ist, wollen wir auf die Sachen setzen, die bewährt sind, aber eben stiefmütterlich behandelt wurden sozusagen von der Regierung. Das bedeutet Bus und Bahn ausbauen. Wir wollen, dass in spätestens 5 Jahren der ÖPNV kostenfrei wird. Eine wirkliche Investitionsoffensive in eben die staatliche Infrastruktur starten. Und auch so Sachen, anstatt dass man halt hier Millionen und Abermillionen investiert in so selbstfahrende E-Shuttles und was da geplant ist, kann man mit dem Geld zum Beispiel auch sagen, dass wir Menschen Gutscheine ausstellen für Taxis, die halt sozial nicht so gut gestellt sind, damit auch die am sozialen Leben teilnehmen können. Man muss ja auch ehrlich sein, wenn man im ländlichen Raum wohnt und als junger Mensch in die Stadt geht, um da sich mit Freunden zu treffen. Da, und man muss da irgendwie um 12 den letzten Bus nehmen. Und dann, man hat halt nicht mehr das Geld für ein Taxi, ist ja auch klar. Also die meisten Partys enden nicht um 12.
Was wäre deine erste Handlung als Bundestagsabgeordneter?
Also da gibt es halt so viel. Also es ist ja wirklich die letzten Jahre sehr viel falsch gelaufen. Also ich würde mich definitiv dafür einsetzen und auch mit den anderen Genossinnen der Linksfraktion, dass wir diesen Sozialabbau stoppen. Also dass wir wirklich sagen, Hartz IV, das muss auf den Mülleimer der Geschichte. Es hat halt extrem für soziale Spaltung gesorgt, die auch, ich sage nicht, dass das der einzige Grund ist, aber die auch ein Teil des Aufstiegs der extremen Rechten, das Fundament für den Aufstieg der extremen Rechten halt war in Deutschland. Und das bedeutet also wirklich einen guten Mindestlohn, 13 Euro die Stunde, gute Arbeitszeiten, dass man auch wirklich Zeit hat für die Familie, für soziales Engagement, für Vereinsarbeit und auch, dass die Menschen eben keine Angst haben müssen, dass sie auch keine Angst haben müssen, von ihrer Rente nicht leben zu können. Also das sind, also wären die ersten Sachen, die bei mir auf der Agenda stehen. Also eine wirklich mit den Genossinnen der Linken und vielleicht auch hoffentlich anderen Fraktionen für einen kompletten Umbruch in der Sozialpolitik zu kämpfen. Es gibt ja Schritte in die richtige Richtung, aber sowas wie 3 Euro mehr Hartz IV im Monat, das reicht halt nicht.
Wo siehst du derzeit den größten politischen Handlungsbedarf?
Man könnte ja fragen, wo nicht. Also da gibt es ja zahlreiche Themenfelder, wenn man sich Digitalisierung anguckt. Deutschland hängt da wirklich hinterher, auch auf dem globalen Niveau natürlich das Thema Umweltschutz, Ökologie. Das hat ja jetzt jede Partei auf ihrer Agenda, also fast jede Partei, aber jede demokratische zumindest. Natürlich, also aber auch die soziale Frage. Der Paritätische Wohlstandsverband hat der Merkel-Ära sozusagen der letzten 16 Jahre, die in vielen Punkten, in vielen essentiellen Punkten eine verlorene Zeit war, ein katastrophales Zeugnis ausgestellt. Die Armutsquote hat sich seit 2006 um 66% erhöht. Wir haben über 2 Millionen Kinder und Jugendliche, die in Armutsverhältnissen leben. Also, und dann auch noch der Kampf gegen rechts. Also, das ist ja auch nicht nur, dass die AfD in allen Parlamenten sitzt, aber wir haben ja wirklich diese grauenvollen Terroranschläge gehabt in Hanau oder in Halle. Und das Risiko auch, dass sowas wieder passiert, ist gegeben. Also ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Also wirklich ganz elementar soziale Frage, ein Umsteuern in der Kohlepolitik. Also wir müssen wirklich den Ausstieg aus der Kohleenergie müssen wir direkt angehen. So Sachen wie Datteln 4, also das muss dicht gemacht werden. Wir müssen investieren wirklich auch in erneuerbare Energien. Die Art und Weise, wie hier umgegangen wird mit Windkrafträdern, ist halt absolut kontraproduktiv. Und man muss aber auch so machen, ich habe Verständnis, wenn man sich ein Häuschen gebaut hat, man ist jetzt auch nicht so drin in diesem grünen Ökothema. Und dann wird dir da so ein Windkraftrad hingebaut, dass du dann natürlich frustriert bist oder so, ne? Das sieht vielleicht auch nicht so toll aus und da müssen wir dafür sorgen, dass die Menschen damit einbezogen werden, dass sie da auch einen Nutzen davon haben.
Wie stellst du dir Deutschland nach dieser Legislatur vor?
Das ist natürlich abhängig von dem Wahlergebnis. Man hat das Gefühl, dass ein Politikwechsel da ist. Ist auch eine These von mir, dass die Unionsparteien besser mit dem Söder gefahren wären, weil der zumindest in Bayern also bei all den Fehlern, für die die CSU steht, eine robustere Sozialpolitik hatte, als es die CDU hat. Es hat auch durchaus seine Gründe, weshalb da auch die Linke sich noch nicht so etablieren konnte, weil es da bessere Politik gibt in diesem Sektor. In anderen Bereichen sind sie natürlich, also irgendwie Weltraumfahrten, so Späße, naja. Aber um es halt so zu sagen, also wir merken dass hier ein Umschwung oder eine Aufbruchsstimmung ist durchaus vorhanden. Und es wird da halt auch daran liegen, was für gesellschaftliche Mehrheiten wir dann bekommen. Und da wird halt die Frage sein, wie bereit auch andere Parteien sind, neben der Linken, dafür das halt auch wirklich umzusetzen. Das wird essentiell. Wir haben hier ein großes Potenzial, eben diese 16 verlorenen Jahre abzuschließen und halt wirklich einen Aufbruch zu schaffen. Also in ein Deutschland, was klimaneutral wird bis 2035. Die Linken sind die einzigen, die das fordern. Eben nicht diese Autobahnbauprojekte, wo wir die Linken auch die einzigen sind, die fordern, dass das alles komplett auf den Prüfstand gehört. Dass auch der soziale Zusammenhalt gestärkt wird. Also meine Idee für ein Deutschland nach dieser Legislaturperiode wäre halt wirklich so eine Aufbruchsstimmung, etwas, was eine neue soziale, ökologische Politik, die keine Menschen zurücklässt, die wir Linken fordern, zum Beispiel einen Investitionsfonds für die Transformation von Arbeitsplätzen, das bedeutet also mit 20 Milliarden im Jahr, das bedeutet, dass auch gemeinsam mit Beschäftigten, mit Gewerkschaften, die Arbeitsplätze in diesen Gebieten, die sehr stark jetzt aktuell von der konventionellen Industrie abhängig sind, dass da auch die Jobs umgebaut werden, transformiert werden, damit es eben auch nicht zur Massenarbeitslosigkeit kommt. Weil wenn man sich das anguckt, beispielsweise im Lahn-Dill-Kreis, wo sehr viel Industrie ist, wenn da Jobs wegfallen, weil zum Beispiel beim E-Auto weniger Teile produziert werden, zum Beispiel, dann leiden ja die ganzen Regionen drunter. Also der Einzelhandel würde dann natürlich, meine Kolleginnen würden dann natürlich auch stark drunter leiden. Und das wird halt ganz wichtig sein, dass wir alle Menschen mitnehmen, um eben diese große Herausforderung, gesellschaftliche Herausforderung annehmen zu können.
Gerade eben hast du ja davon gesprochen, auch wie die Bereitschaft bei den anderen Parteien liegt, die vielfältigen Themen, die du gerade schon angesprochen hast, auch in der Regierung umzusetzen. Warum glaubst du, schließen immer noch viele Parteien eine Koalition mit der Linken aus?
Ja, natürlich gibt es die Parteien, mit denen wir auch niemals koalieren würden. Oder ich sag mal, also AfD natürlich gar nicht. Und CDU und FDP, wenn es, sage ich mal, in einer Notsituation, hypothetische Situation, wenn die AfD irgendwie extrem stark wäre und es notwendig wäre, dass alle demokratischen Parteien zusammenarbeiten. Ich glaube, da gab es auch mal bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt oder Sachsen gab es mal einen Fall, wo alle demokratischen Parteien sich hinter einer Direktkandidaten versammelt haben. Also in so Fällen wäre eine Zusammenarbeit oder so eine Form von Kooperation akzeptabel, aber jetzt auf Bundesebene natürlich nicht. Da haben wir fundamentale Unterschiede und man merkt das auch immer wieder, man merkt das auch immer wieder in der Debatte und auch die, sage ich mal, Kampagne, die FDP und CDU, die Union gegen uns fahren. Und das ist aber auch so ein Punkt, wenn man sich das anguckt. Die beiden, sage ich mal, großen Koalitionsoptionen ohne die Union, die auf jeden Fall mal in die Opposition sollte, das ist ja die Ampel mit SPD, Grünen und FDP und natürlich Rot-Rot-Grün. Es gibt mehr Übereinstimmung zwischen Grünen, SPD und Linken als zwischen den Ampelparteien. Und es wird sich halt sehr auf das außenpolitische Thema fokussiert, was halt, wenn man bedenkt, was wir hier innenpolitisch, sozial, was wir da für eine Situation haben, für Verwerfungen, eine wirkliche gesellschaftliche Spaltung, ist das sehr tragisch, weil zum einen muss man sagen, wir Linken, wir wollen ja auch nur aus den militärischen Strukturen der NATO perspektivisch austreten. Wir wollen uns jetzt nicht isolieren oder so. Also muss man auch ganz klar sagen, wir lehnen auch so Sachen ab wie diesen 2% NATO-Haushalt. Und also ich würde auch da ganz klar sagen, dass es gibt halt gewisse, was die Außenpolitik angeht, so gewisse Grundsatzpositionen, wie eben, dass wir konsequent gegen die Waffenlieferung in Kriegsgebiete wie Jemen, der jetzt vergessene Krieg, wo die zivile Bevölkerung sehr leidet, oder eben Diktaturen wie Katar oder Saudi-Arabien oder gut, Pakistan ist jetzt keine Diktatur, aber ist auch ein Staat, der eben islamistische Gruppen wie die Taliban zumindest in den Grenzen gewähren lässt. So, in Katar ist es sogar der Fall, dass die Taliban da ein politisches Büro hatten. Also da muss man auch ganz klar sagen, mit so Staaten, da darf man keine Waffen hinliefern. Das sollte eigentlich ein Grundsatz sein für demokratische Parteien.
Ja, die Linke sprechen ja eigentlich sehr viele Themen an, die, würde man jetzt mal so vermuten, auch grünen WählerInnen eigentlich gut finden könnten. Also hat im Wahlprogramm hat die Partei sehr ambitionierte Ziele für den Klimaschutz, aber auch in sozialen Fragen beschlossen. Woran liegt es, dass dennoch die Umfragewerte für die Linke gerade so auf so einem Tiefpunkt liegen?
Ja, man muss natürlich sagen, also sie sind zumindest, die Umfragewerte sind sehr konstant und ich denke auch, dass die Linke sicher ins Parlament einziehen wird. Gut, ich mache jetzt keine Debatte auf über Umfragewerte. Ich erinnere mich da an die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, wo die AfD extrem hoch überbewertet wurde und das direkt der Partei des Ministerpräsidenten stark genutzt hat. Das wird natürlich am Ende, wird halt entscheidend sein, was da am Wahltag rauskommt. Was man sagen kann, selbstkritisch, war, dass es in der Vergangenheit, also besonders vor dem Wahlkampf, sehr viele Streitereien gab, die auch nach außen getragen worden sind. Man muss ja auch so sehen, dass beispielsweise es ja auch bei den Grünen, jetzt als Beispiel, auch große Streitereien gibt. Ich sage nur Globuli und diese Esoterik-Gruppen, die in den Grünen, bei den Grünen immer noch existieren. Aber die haben es eben nun mal geschafft, ihre Konflikte besser innerhalb der Partei zu lösen oder zu meditieren. Das war eine Schwäche der Linken. Aber man muss auch ganz klar sagen, dass wir jetzt in diesem Wahlkampf geschlossen stehen und diesen Wahlkampf auch geschlossen begehen. Was man auch noch sagen kann, ist, dass die Linke leider besonders in der Zeit der Corona-Pandemie, der Lockdowns, nicht mit ihrer Position eines solidarischen Lockdowns durchgekommen ist. Man muss auch sagen, dass es auch eine Zeit gedauert hat, dass die Linke da eine klare Position fassen konnte, meiner Meinung nach. Und das ist natürlich eben dann, hat dazu geführt, dass da sehr stark erst die Regierung profitiert hat. Und gut, das war aber in den meisten Staaten der Fall, also dass da die Regierungen stark profitiert haben von der aktuellen Situation, außer die Regierungen, wo sie Corona geleugnet haben, wie in der USA und Brasilien. Und ja, also das würde ich sagen, war halt wirklich primär das Problem eben, dass so ein zerstrittenes Bild abgegeben worden ist. Und deshalb finde ich es umso wichtiger, dass die Partei jetzt gemeinsam steht und eben auch nicht mehr so nach außen ihre Konflikte austrägt.
Aber verstehe ich dich richtig, dass du dir eine Koalition mit der SPD und den Grünen dann auf Bundesebene durchaus vorstellen könntest?
Ja, ich denke, dass das trotz jetzt diesem Wahlkampfgehampel, sage ich mal, durchaus möglich ist. Man muss ja auch sagen, das hat die Genossin Susanne Henning-Welsow ja auch gesagt, also die SPD, die besteht ja auch nicht nur aus Olaf Scholz, der ja eher doch ganz klar eine Koalition mit der FDP oder ein Remake der Großen Koalition sozusagen bevorzugen würde, sondern natürlich auch aus anderen Teilen. Das Gleiche gilt auch bei den Grünen, wo du ja auch so außenpolitische Scharfmacher hast wie Cem Özdemir. Aber das repräsentiert halt nicht das ganze Parteienspektrum, das muss man ganz klar sagen. Und ich denke, dass es unter demokratischen Parteien auf jeden Fall Gespräche geben muss und wir ausloten können und sollten, was da möglich ist. Man muss da auch natürlich ganz klar sagen, dass wir da auch als Linke auch unsere roten Linien haben. Also das waren, wie eben schon gesagt, die Waffenlieferungen, keine Sozialkürzungen, und halt eben auch ein Zurückfahren des Waffenetats auf das Niveau von 2019. Das sind schon Punkte, die für uns auf jeden Fall sehr wichtig sind. Und ich denke auch, dass auch jetzt in diesen politischen Feldern, die gerade in der Corona-Pandemie etwas runterfallen, eine Regierungsbeteiligung der Linken sehr gut sein könnte. Also wenn es um Verbraucherschutz geht, wenn es um eine moderne und angemessene Drogenpolitik geht, Gleichstellungspolitik ist ja in der Corona-Krise sehr hinten runtergefallen, wenn man bedenkt, dass Frauenhäuser und Einrichtungen, die da Opfern oder Geschädigten eher, Opfer ist ja ein schwieriger Begriff, da Hilfe ermöglichen, dass das auch komplett runtergefallen ist und auch ganz, wenn man vom Thema jetzt zu dem so einem der großen verbindenden Themen kommt, was ja Mietenpolitik, Wohnpolitik ist, das ist ja verbunden mit Antirassismus, wenn man bedenkt, wie Leute benachteiligt werden, eben mit Feminismus, wenn man bedenkt, dass manche Frauen, die halt Opfer von häuslicher Gewalt sind, bei ihrem Partner bleiben, weil sie keine neue Wohnung finden. Und das ja auch ein Thema ist, was ja auch den, sage ich mal, Arbeiter, den Akademiker, Studenten, Alleinerziehende, Mutter, Vater ja verbindet, weil sie ja alle unter diesen hohen Mieten und dieser Profitlogik der großen Immobilienkonzerne leiden. Und ich denke, wenn man sich diese ganzen politischen Felder anguckt, ist halt, wie gesagt, mehr Übereinstimmung zwischen SPD, Grünen und Linken möglich. Und die anderen Sachen muss man auch nach der Wahl eben dann in Gesprächen debattieren.
Du hast ja gerade von auch inneren Streitereien, sage ich jetzt mal, in der Partei gesprochen. Nun hat ja Sarah Wagenknecht ein Buch veröffentlicht, Die Selbstgerechten, und damit ja durchaus auch, könnte man sagen, der Partei Die Linken geschadet. Warum ist diese Person noch in der Partei?
Ja, das ist schwierig. Es ist ein schwieriges Thema. Also ich muss auch sagen, dass ich da sehr viel kritisch sehe, was sie da geschrieben hat. Ja, wie soll ich sagen? Also das Ding ist halt natürlich, man muss sich die Linke vorstellen als ein historisches Projekt, was halt ganz viele verschiedene Strömungen von Linkssein umfasst. Also das wird mal so auf von einem Parteiforscher aufgedröselt. Da gibt es beispielsweise die Linksliberalen, jetzt ganz wertungsfrei den Begriff zu verwenden. Dann gibt es Linksradikale, die auch mehr auch sich auf die Schriften von Marx berufen oder Neomarxismus, sage ich mal. Also natürlich tun wir uns alle auf Marx berufen, aber die halt eher konkreter. Dann gibt es noch die Reformer, genau, also das sind Leute, die in besonders Ostdeutschland aktiv sind, die ja die Idee haben, dass man sozusagen mit Regierungsbeteiligung konkret Politik ändern kann. Und die sogenannten, wo ich mich auch dazu zähle, Old Labour, also Leute, die sozusagen, man muss ja so sehen, also Labour-Partei, die Sozialdemokraten in Großbritannien, haben Anfang der 2000er ihren Markenkern aufgegeben und haben sich halt neoliberalistischer Politik verschrieben. Und das ist halt nun ganz, also dieses... Und Old Labour bedeutet sozusagen, dass man zurück möchte zu starken Gewerkschaften, guten Löhnen, aber das halt auch verbindet mit einer klimafreundlichen Politik. Aber um das mal ganz kurz, es war nur ein ganz kurzer Exkurs, das zeigt, wie viele verschiedene Strömungen, Gruppen da drinne sind. Und unser Ziel muss es sein, auch eben, dass auch so Menschen wie Sarah Wagenknecht bis zu einem natürlich gewissen Punkt, manche Sachen müssen kritisiert werden, auch ihren Platz in der Linken, in diesem großen linken Projekt halt finden, weil wenn wir mit 5 Parteien, wie es in Frankreich der Fall ist, bei den Präsidentschaftswahlen, wo es 6 Bewerber aus dem linken Mitte-Linksfeld gibt, antreten, dann zersplittern wir uns. Deshalb sage ich, also ich finde es wichtig, dass verschiedene Positionen innerhalb der Linken repräsentiert werden, aber es muss halt natürlich auch die Möglichkeit geben für Kritik.
Kannst du in einzelnen Punkten und kurz gefasst zusammenfassen, wie die Linke den Klimaschutz in den nächsten 4 Jahren angehen möchte?
Na klar, also da fangen wir mal an. Bus und Bahn statt Autobahn, das ist ja immer ein schöner, catchy Slogan. Das bedeutet Investitionsoffensive, Verfünffachung von Investitionen in den Bau von Schienen, kostenfreier ÖPNV. Das Wichtige ist halt, dass man nicht diese marktkonforme Bepreisungspolitik macht, sondern eben den Menschen eine attraktive Alternative zum Individualverkehr, zum Auto halt gibt. Weil es gibt halt Leute, die wohnen auf dem Land, sind vom Auto angewiesen. Das ist halt, also wir wollen sozusagen nicht mit höheren Spritpreisen dagegen halten, sondern eben mit einem Ausbau von Strukturen. Das wäre der erste Punkt. Zweiter Punkt ist Umsteuern bei Subventionen, dass halt klimaschädliche Subventionen eben getroppt werden und dass man eben klimafreundliche Sachen, also erneuerbare Energien, sowas wie auch eine Abkehr von der Fleischproduktion, dass man halt günstige Optionen hat, was fleischlose Ernährung angeht. Das ist ja auch ein ganz großer Punkt, was den Klimawandel angeht, Umweltzerstörung. Dann der dritte Punkt ist natürlich Erhalt von unseren Lebensgrundlagen, das heißt eben ein Weg von der Kohleproduktion, von der Kohleenergie und halt hin zu erneuerbaren Energien, Straßenprojekte eben einstampfen und dafür einen Fokus eben setzen auf bewährte öffentliche Personen, auf bewährten öffentlichen Personenverkehr. Das ist ja eine ganze Menge.
Das waren
so die Kernpunkte. Ja.
Ja, ist eine ganze Menge. Wie soll das denn bezahlt werden?
Da ist ganz klar unser Slogan, umsteuern bei den Steuern. Das bedeutet, dass wir das ist ja das Interessante, unser Steuerkonzept entlastet die Mittelschicht und es entlastet Niedrigverdiener. Dafür möchten wir aber eben die Superreichen und großen Konzerne stärker in die Verantwortung nehmen. Das bedeutet nicht, dass jetzt man sozusagen, wenn man über einen gewissen Geldwert ein Vermögen hat, dass man jetzt zu 100% enteignet wird oder so, sondern dass wir einfach eine Vermögenssteuer wieder einführen wollen, wie es sie schon gab unter Kohl, jetzt kein Linksradikaler, dass wir eben eine konsequentere Erbschaftssteuer einführen möchten, dass wir aber auch die Ressourcen stärken möchten, um Steuerflucht und Steuerhinterziehung effektiver anzugehen.
Du hast gerade gesagt, kein Linksradikaler. Eine letzte Frage für heute. Bist du ein Linksradikaler?
Ja, also ich würde mich als linksradikal bezeichnen. Ich hatte ja schon gesagt im Interview, dass ich Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung ablehne. Ich lehne es auch ab, Plakate runterzureißen, also auch von der AfD. Die Leute sollen ruhig sehen, was das für Positionen sind. Oder auch, ich habe ja auch gesehen, dass hier in Marburg man Plakate von der SPD abgerissen hat, was ich bei aller Kritik auch an der Rolle der SPD beispielsweise zum Thema Geflüchtete finde ich halt jetzt auch nicht in Ordnung. Aber ich sehe halt linksradikal eben als etwas, dass man Probleme an der Wurzel angeht und eben nicht diese, sag ich mal, oberflächlichen Maßnahmen, sondern dass wir wirklich konkret sehen, wo sind die gesellschaftlichen Missstände und wie können wir da umsteuern. Und das sieht man ja sehr ganz klar beim Thema Klimaschutz. Das sieht man auch ganz klar, dass wir halt als Linke bereit sind, uns halt anzulegen mit den wirklich Mächtigen. Und das ist auch schon ein Kernpunkt, dass wir halt keine Spenden annehmen von großen Unternehmen. Und da gab es auch von Abgeordnetenwatch dieses Transparenzversprechen, was sie ganz groß gemacht haben. Und das, sowas unterstütze ich halt, dass wir auch ein Lobbyregister brauchen. Etwas, was beispielsweise Annalena Baerbock ablehnt. Gut, sie hat es auch abgelehnt, ihre Lobbykontakte freizulegen. Das finde ich ist halt also dann doch schon ein deutliches Zeichen. Wobei man natürlich auch sagen muss, bei aller Kritik an Frau Baerbock, aber die Kampagne, die gegen sie gefahren wurde, war auch unterirdisch. Also man kann sie kritisch sehen in diesen Punkten, aber die Kampagne in anderen Punkten war natürlich unterirdisch. Aber ja, um wieder zum Kern zu kommen, und das ist halt für mich linksradikal sein, dass man die Probleme an der Wurzel anpackt, wenn es um soziale Ungleichheit geht und die Zerstörung der Umwelt.
Alles klar. Vielen Dank für das Interview.